Leute, ihr werdet es nicht glauben. Ich hatte ein Blind Date. Und das war so. Mich hat auf Instagram Eva angeschrieben. Eva schrieb mir zuerst, dass sie meinen Podcast gerne mag. Da bin ich ja sowieso immer glücklich drüber. Und sagte aber auch, dass sie auch einiges zum Thema queere Familienvielfalt zu sagen hätte. Und ob wir uns nicht mal treffen wollen für eine Podcast-Aufnahme. Und wie es der Zufall so wollte, war ich ohnehin an einem Wochenende bei Eva ganz in der Nähe und habe gesagt, let's do it. Erzähl mir gar nicht mehr, ich will gar nicht mehr wissen. Wir machen ein Blind Date draus, eine Blind Date Podcast-Aufnahme. Und so ist es dann auch gekommen und wie ihr gleich hören werdet, Eva hatte viel Spaß, glaube ich zumindest, aber so richtig, richtig viel Spaß hatte ich. Und das sind für mich natürlich immer die schönsten Termine, wo ich richtig viel Spaß habe. Deswegen habe ich mir überlegt, wir machen daraus einfach eine ganz große Nummer. Das ist jetzt ein Format. Gay Mom Talking Blind Date. Also, wenn ihr in irgendeiner Art und Weise etwas über queere Familienthemen erzählen möchtet, dann meldet euch einfach bei mir. Schreibt mir über Instagram @GayMomTalkingPodcast und dann schaue ich mal, ob ich das einrichten kann, ob ich auch bei euch zufällig in der Nähe bin und wir uns auf einen goldenen Smoothie treffen. Das habe ich nämlich mit Eva gemacht.
Hallo Mama! Hallo Mami!
Familie ist bunt. Gay Mom Talking. Der queere Familienpodcast.
Was habe ich jetzt alles in meinem Smoothie drin? Banane, Ingwer?
Kurkuma.
Oh ja.
Was hat die Farbe verursacht? Ja, jetzt testest du mich. Ach so, und Mandelreismilch. Mhm,
richtig, habe ich ja gerade gelesen. Genau, Mandelreismilch. Mhm. Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu Gay Mom Talking. Hier ist Madita. Ich sage Hallo und zwar nicht aus Duisburg, aus meiner kleinen Podcast-Kammer, sondern ich sitze in Berlin-Kreuzberg draußen auf der Terrasse vom Café No Milk Today. Und ich bin natürlich nicht alleine, sondern ich habe heute ein Blind Date. Ja, und ihr dürft dabei sein. Ich bin ganz aufgeregt und dachte aber, ich nehme euch einfach mal mit als Unterstützung. Und ich sitze hier mit der Inhaberin des Cafés, mit Eva. Hi Eva.
Hallo. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch total. Leute, ihr müsst wissen, ich bin gar nicht so selten in Berlin, aber ich verlaufe mich jedes Mal und auch dieses Mal habe ich es wieder geschafft. Berlin ist einfach viel zu groß für mich als Ruhrpott-Kind. Also ich habe es wieder hinbekommen, echt mich irgendwo im Kreuzberg zu verzetteln. Aber jetzt sitze ich hier mit einem goldenen Smoothie und du hast einen grünen Smoothie. Was ist da drin?
Spinat, Apfel, Banane, Zitrone.
Mhm. Und wie du mir gerade sagtest, ist so gehaltvoll wie ein Bier. Ne?
Ja, geht so in die gleiche Richtung.
Ja, sieht deutlich gesünder aus, aber ich kann es mir vorstellen. Eva, wir haben ja über Instagram ein bisschen uns ankontaktet und dann einfach ja, relativ spontan entschieden, dass wir uns heute hier zu einem Blind Date treffen. Das heißt, wir haben auch gar nicht großartig uns vorher zu einem Vorgespräch nochmal kennengelernt oder so, sondern haben einfach das Gefühl, oder zumindest habe ich das Gefühl, dass wir beide ein paar interessante Geschichten auf Lager haben, die wir jetzt hier mit meinen HörerInnen teilen können. Bist du einverstanden?
Ich bin einverstanden.
Gut. Eva und ich, wir haben eine Sache vereinbart. Wir haben uns jede ein paar Fragen aufgeschrieben für die andere und werden die jetzt einfach mal ja, einander stellen und dabei unsere Smoothies schlürfen. Also wenn es zwischendurch mal hier so Nebengeräusche gibt, ne, das sind wir. Wir tun uns gerade was Gutes. Soll ich mal anfangen, Eva?
Gerne.
Okay. Frage Nummer 1 an Eva. Eva, wer gehört alles zu deiner Familie und wie ist deine Familie entstanden?
Ja, also ich würde meine Familie in so wie so ringförmig beschreiben. So der kleine innere Ring sind meine Tochter und ich. Meine Tochter ist jetzt 4 Jahre alt. Ich bin größtenteils alleinerziehend. Und dann stelle ich mir vor, dass sozusagen um uns herum ein weiterer Ring geht. Das ist der Vater von meiner Tochter. Mhm. Den habe ich über Familyship kennengelernt.
Ja.
Und das ist schon 6 Jahre her und ja, wir sind richtig zu einer Familie zusammengewachsen. Das war anfangs, war gar nicht so viel Kontakt geplant, wie sich dann aber ergeben hat. Mhm. Und genau, es läuft richtig super zwischen uns und wir haben uns sogar entschlossen, noch ein Kind zu bekommen. Ja.
Schön,
genau. Ja, und dann sozusagen, wenn ich dann so den weiteren Ring benennen würde, dann ist da noch meine Ex-Partnerin, die damals, genau, wir waren noch zusammen, als meine Tochter auf die Welt kam. Mhm. Und sie kümmert sich auch noch mit um meine Tochter. Also sie wohnt nicht in Berlin, aber kommt immer mal wieder vorbei. Und genau, die beiden haben auch ein enges Verhältnis zueinander. Und ja, dann gibt es halt noch meine Eltern, die halt auch einfach zwar nicht in Berlin sind, aber wir sehen uns oft. Und genau, so würde ich mal die Familie beschreiben.
Okay, das klingt jetzt für mich so, als hätte Plan A bei dir nicht direkt funktioniert. Also ist es so, dass du eigentlich mit deiner Ex-Partnerin eine Familie mit Kind gründen wolltest und das hat dann nicht funktioniert und jetzt ist aber auf dem zweiten Weg eine wunderbare Alternative entstanden?
Ja, genau cool. So ist es. Ja.
Schön.
Ja.
Wann habt ihr euch getrennt? Wie alt war euer Kind?
Also das war eigentlich direkt nach der Geburt.
Ah, okay.
Ja. Mhm. Was vor allem schön ist für meine Tochter, dass sie nie eine Trennungssituation erlebt hat. Also das, finde ich, ist nochmal so was anderes, wenn das sozusagen von Anfang an ist sie halt in dieses Modell hineingewachsen. Das finde ich manchmal so ganz schön.
Mhm. Ja. Ja. Und der Vater ist, also den habt ihr über Familyship kennengelernt. Für diejenigen, die das nicht kennen, das ist familyship.org. Da gibt es auch eine Folge zu bei Gay Mom Talking. Und ist ein Online-Portal, wo sich Familien, na, wie nennen die, wie ist denn nochmal der Claim von denen? Aha, Familie gründen ohne Liebe? Nee.
Ich glaube, Familiengründung auf Freundschaftsbasis.
Ja, aber so
auch
heißt
nicht
es auch.
So, ne?
Auch wenn die Christine Wagner das jetzt hört, ne, die eine der beiden Gründerin von Familyship, ne, die schreibt mir gleich eine E-Mail. Also Christine, entschuldige bitte. Jedenfalls ist es eine sehr tolle Website, wo Personen auch angeben können, welche Rolle sie gerne im Leben des Kindes spielen möchten. Was hat denn der Vater eures Kindes damals angegeben? Weißt du das noch?
Vater mit Onkelfunktion.
Ach ja, diese Onkelfunktion,
genau.
Gibt's da, okay.
Und das finde ich richtig cool, weil das ja, also das bedeutet sozusagen, man, also ich weiß gar nicht, ob Onkel sich so viel kümmern, wie sich dann diese Väter kümmern, aber ich finde es an sich eigentlich ganz schön beschrieben, dass der Vater keine offizielle Rolle übernimmt, kein Sorgerecht hat oder irgendwas, aber dass er einfach regelmäßig Kontakt zum Kind hat und ein Familienmitglied ist. Mhm. Ja.
Und bei Kind Nummer 2, was ihr jetzt in Planung habt, soll es dann ähnlich laufen oder genauso oder wie stellst du dir das vor?
Ja, also genau, momentan sehen sich meine Tochter und ihr Vater so 2 bis 3 Mal pro Woche und genau, auch mit Übernachtung und so weiter und so würden wir das dann weitermachen, ja.
Das klingt sehr schön.
Ja, ja.
Dankeschön. So, hast du eine Frage für mich auch noch auf Lage auf deinem schlauen Zettel?
Ja, ich habe mich gerade also nochmal aufs Neue gefragt, ob du glaubst, dass du immer wieder interessante Fragen an Regenbogenfamilien haben wirst oder ob irgendwann alles erschöpft ist und du denkst, ich habe jetzt alles gehört.
Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich mir die selber auch schon ganz oft gestellt habe, vor allem auch, als ich diesen Podcast gestartet habe. Da musste ich ja auch mal so durchspielen, okay, was für GästInnen kann ich mir vorstellen, welche Themen möchte ich gerne behandeln und dann merkst du ja schon so im Brainstorming, es ist nicht wirklich endlich, ne? So, es geht immer weiter und die Praxis hat es auf jeden Fall bestätigt. Also ich muss mich ja manchmal noch gar nicht unbedingt um Themen kümmern, sondern manchmal schreiben mich ja Leute an, so wie du und sagen, hey, ich würde dir gerne was erzählen und jetzt in deinem Fall ist es nochmal speziell, weil ich mich gar nicht ja, wir haben ja abgemacht, dass wir uns einfach so auf ein Blind Date treffen, aber ich merke, dass jede Geschichte einfach anders ist, weil Regenbogenfamilien eben so vielfältig sind, weil der Weg zur Familie sehr vielfältig ist und auch die Herausforderungen und auch die Chancen, die dann das Familienleben mit sich bringt und abgesehen davon tut sich ja auch politisch gerade total viel. Ne? Also es ist ja alles immer in Veränderung und deswegen ganz klar, es wird immer tolle Geschichten über Regenbogenfamilien, über queere Familien geben.
Ja, voll schön.
Klar.
Das freut mich.
Ne? Genau, freut mich auch. Aber sehr gute Frage. Dieser Smoothie ist übrigens sehr köstlich, der ist schön scharf, der schmeckt nach Vitalität. ja, die zweite Frage, die ändere ich jetzt so ein bisschen ab, jetzt wo ich erfahren habe, wie deine Familienkonstellation ist. Ich würde gerne von dir wissen, Eva, wie erlebst du dein bzw. euer Coming Out, euer Outing als alleinerziehende Mutter?
Das ist immer ganz interessant, weil dieses Alleinerziehende steht tatsächlich meistens über diesem Regenbogen-Aspekt. Und weil irgendwie Alleinerziehende, das ist ja auch immer so stigmatisiert und man muss sich immer, man muss oft erstmal erklären, dass man irgendwie gar nicht unglücklich ist als Alleinerziehende und gar nicht in dieser Opferposition. Man kriegt häufig so ein bisschen ungefragtes Mitleid dafür und oft kommt es eigentlich gar nicht zu diesem Thema. Wenn du jemanden kennenlernen würdest, sollte das dann ein Mann oder eine Frau oder was auch immer sein. Ja. Also oft outet man sich dann halt gar nicht weiter. Und ich finde es aber ganz schön, dass es in Berlin, also zumindest noch vor Corona-Zeiten, gab es mal eine Gruppe, die nannte sich Alleinerziehende aus Regenbogenfamilien. Und das fand ich mal ganz schön. Da haben wir so einmal im Monat mit unseren Kindern was unternommen, weil wir einfach wirklich so eine, irgendwie so nochmal so eine ganz kleine Bubble irgendwie sind. Ne? Genau, weil nach außen ist es halt nicht sichtbar, wenn ich mit meiner Tochter unterwegs bin. Da ja, bin ich halt einfach irgendwie ein Elternteil mit Kind und da wird nicht weiter gefragt.
Mhm. Ja. Ich habe mich in einer Podcast-Episode mal mit einer alleinerziehenden lesbischen Mama unterhalten und sie hatte das so beschrieben, sie sagte sowas wie, dass sie doppelt diskriminiert ist, also einmal als alleinerziehende Mutter und dann eben als lesbische Frau. Empfindest du das auch so?
Ja, ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, also irgendwie fallen wir in überhaupt keine Sparte so richtig rein. Aber ich, also hier in Berlin ist das Leben echt ziemlich locker. Also in der Kita zum Beispiel haben wir das, also habe ich das von Anfang an so erzählt, wie es ist, wie unsere Konstellation ist. Und die ErzieherInnen achten auch drauf, diverse Kinderbücher und so weiter. Also ich finde es total schön, dass es da halt eben nicht so untergeht. Und kann jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, dass ich, also ich kann mich eigentlich nicht an Diskriminierung erinnern in der letzten Zeit, so dass ich da irgendwas erlebt hätte. Nee.
Cool, sehr schön.
Ja.
Ja, diverse Kinderbücher ist ja auch nochmal so ein Thema
für sich. Ja, da hast du auch so eine tolle Folge zu.
Ja, also ich finde diese Bücher, also was da jetzt alles auf den Markt gekommen ist, das ist unglaublich.
Hat sich richtig viel getan.
Das ist so cool. Ich freue mich da echt total drüber. Gleichzeitig ärgere ich mich dann ein bisschen, dass ich immer die Person bin, die diese ganze Lektüre in die Kita und in die Schule und so weiter schleppen muss. Also ich würde mir wünschen, wenn da ein bisschen mehr Eigeninitiative seitens der Einrichtungen wäre. Ne? Ja. Aber okay, es gibt auf jeden Fall genug, was man jetzt verteilen kann. Das ist auch schon schön.
Ja, also wir haben da auch, wir sind, glaube ich, privilegiert. Meine Tochter geht mitten im queeren Kiez in die Kita. Da ist sowieso alles so ziemlich divers, würde ich jetzt mal sagen. Da fallen wir jetzt auch eh nicht so besonders auf dem, wie wir leben. Und ich glaube auch, da ist auch gar nicht so ein unglaubliches Interesse dahinter. Also wenn man es erzählt, wird es immer relativ easy aufgenommen.
Cool, ja. Das ist schön. Ja. Ja, aber das ist auch so eine Berliner Besonderheit vielleicht. Also ich kann mich an Interviews mit Familien erinnern, die so auf dem Land oder sogar auf dem Dorf gelebt haben. Da ist das natürlich eine ganz andere Nummer.
Ne? Das glaube ich auch richtig respektvoll, muss ich sagen. Ich glaube, da wird richtig viel Aufklärungsarbeit geleistet.
Ja.
Also, ja.
Hast du noch was auf deinem Zettel für mich?
Ich überlege gerade, was du...
Ja,
ich scheine ihn auswendig gelernt zu haben.
Oh mein Gott,
hatte ich ihn
ich schäme mich. Ich muss jetzt greift Eva so in ihre Decke. Es ist nämlich arschkalt in Berlin. Es ist echt kalt und wir haben uns jetzt hier in so blaue Decken eingemümmelt.
Jetzt finde ich den nicht mehr. Aber ich weiß den
aber, glaube ich, auch. Wie tief so Hände in solchen Decken verschwinden können, das ist ganz interessant, was ich hier zu Gesicht bekomme. Ja, aber dann erzähl mal, wenn du es auswendig kannst.
Welche packe ich jetzt noch aus? Soll ich jetzt schon mal in Richtung vegan gehen oder wollen wir noch beim Regenbogen bleiben?
Wir können auch hin und her switchen. Ich kann auch vegan und Regenbogen gleichzeitig. Ist alles erlaubt.
Also mich interessiert ja auch immer so ein bisschen, ich finde ja Podcasterin oder allgemein, also Journalistin oder Interviewerin oder was auch immer, finde ich ja super interessant. Würde ich auch gerne selber machen, ehrlich gesagt. Und ich frage mich, wie du das alles vereinbarst und ob es eine Prognose gibt, dass du das hauptberuflich machst?
Also ich habe einen Hauptberuf.
Ja, das habe ich noch so im Hinterkopf irgendwie.
Das waren jetzt zwei Fragen. Also wie kriege ich das alles unter einen Hut mit ganz viel Improvisationstalent, was ich, glaube ich, einfach habe. Und ich bin sehr unperfekt. Und ich glaube, das ist sehr wichtig für das, was ich tue. Ich kenne viele Menschen, die dann ihre journalistischen Projekte wirklich bis zum Feinschliff perfektionieren, schneiden, aufbereiten, was auch immer. Und das finde ich auch ganz, ganz großartig. Ist für jemanden wie mich aber natürlich nicht zu leisten, denn ich habe einen Job, also eine Erwerbstätigkeit. Ich bin Mutter und nehme auch diese Arbeit sehr, sehr ernst und auch meine Community-Arbeit, als das sehe ich meinen Podcast, nehme ich ebenfalls sehr ernst. Aber natürlich ist das natürlich dann die Stelle, wo ich am ehesten Abstriche machen muss. Ne? Und deswegen funktioniert es immer irgendwie.
Hallo!
Berlin ist so cool, hier fahren dann so Leute mit diesen Lastenrädern vorbei, mit ganz vielen Kindern drin. Ja, und Eva zeigt auf das Mikrofon, weil sie sich jetzt nicht unterhalten kann mit ihrer Freundin. Jetzt tritt sie in die Pedale. Aber diese Räder sind ja auch bei uns im Ruhrpott inzwischen angekommen. Die sind super, die Teile.
Ja, das ist eine ganz nette Nachbarin. Die hat meiner Tochter gestern einen Roller geliehen von ihren Kindern, weil in der Kita Rollertag war. Und meine Tochter hat gar keinen Roller.
Gefahr.
Und dann habe ich mir einen geliehen. Ja, wir sind hier alle sehr untereinander vernetzt. Das ist total schön.
Sehr gut. Mhm. Prima. Ja, jetzt ist sie weg. Naja, gut. Vielleicht kommt sie ja gleich noch vorbeigeradelt. Ja, und ob ich das hauptberuflich mache? Ich könnte es mir theoretisch schon vorstellen. Ich arbeite auch im journalistischen Bereich. Nicht nur, aber ich arbeite in einer Online-Redaktion, mache da auch einen Podcast. Nicht so aufwendig wie Gay Mom Talking, aber das ist schon alles Teil meines Jobs und Gay Mom Talking wird sicher nicht mein Hauptberuf werden. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, noch weiter beruflich auch in die queere Bubble irgendwann einzutauchen. Ich hätte jetzt fast gesagt abzutauchen, aber es klingt so, als würde ich absaufen. Und das möchte ich natürlich nicht, aber es gibt inzwischen so viele tolle queere Medienprojekte, wo ich schon mal ein Auge drauf geworfen habe und dachte, ach, das könnte ich mir irgendwann auch vorstellen. Aber jetzt aktuell bin ich auch sehr zufrieden in meinem aktuellen Job.
Ah, cool. Ne?
Falls ihr das hört, liebe Kolleginnen, ihr seid toll. Ich bin gerne bei euch. Aber ich bin auch gerne hier. So, mal gucken, was ich noch habe. Ach, übrigens, weil wir gerade über Outing gesprochen haben, ich habe kürzlich in einem Buch, jetzt habe ich leider den Titel vergessen, den Vorschlag gelesen, dass man statt Coming Out Inviting In sagt. Hast du das schon mal
das
gehört?
Also so, nee.
Ist das nicht toll? Ich lade dich ein, teilzuhaben an meiner Geschichte, an meinen Gefühlen.
Das finde ich viel besser.
Ja, ne?
Ja. Weil das klingt viel mehr nach einer eigenen Entscheidung. So habe ich Lust, jemanden in meine Geschichte einzuladen. Und ja, irgendwie hat mich diese Coming Out, die Begrifflichkeit auch schon immer so ein bisschen gestört. Mhm. Und ich finde das irgendwie, ich mag das auch gar nicht, dieses Gefühl, oh, ich muss jetzt hier irgendwie gleich, da sitzt man immer so auf heißen Kohlen, weil man denkt, ich muss das jetzt hier irgendwie noch rauslassen.
Mhm. Genau. Ja, ich finde auch, das kann einen enormen Druck aufbauen, so dieses, du musst ja rauskommen. Aber dieses, ich darf dich einladen, ist viel freundlicher und selbstbestimmter irgendwie auch. Ne? Und hat nicht so dieses Pushige. Ja, hat mir sehr gut gefallen.
Ja, ich glaube, manchmal lade ich auch andere zu einem Coming Out ein.
Also, oh, erzähl mir
das
davon.
Das ist hier nämlich in meinem Café manchmal so, wenn ich neue Mitarbeitende einstelle. Hier sind ja einfach immer ganz oft queere Leute dabei und dann erzähle ich denen oft einfach so irgendwie, keine Ahnung, dass ich irgendwie sage, ja, dieses Wochenende ist meine Ex-Partnerin da oder so und dann fühlen die sich sozusagen eingeladen, dann auch was zu sagen und dann dann wissen wir sozusagen voneinander, dann sagen die ganz oft sowas wie, mein Ex-Freund und ich, wir haben uns kürzlich und das finde ich auch manchmal ganz schön, weil ich möchte es dann auch gerne, wenn neue Leute im Team sind, denen dann auch so ein bisschen erleichtern, dass das Thema dann einmal irgendwie, dass die auch merken, ich sitze auch mit im Boot. Mhm. Dann ist es für die total gut.
Mhm. Ja, dann ist so irgendwie so dieser Elefant aus dem Raum gerollt.
Genau.
Ne? Also das kenne ich auch. Gerade jetzt auch, seit ich Mutter bin und ein bisschen älter geworden bin, mache ich das auch öfter, ne? Dass ich diese Info einfach mal so streue, weil ich das Gefühl habe, okay, vielleicht möchte jemand
damit anders
auch mitteilen.
Damit lädt man andere ein dann vielleicht. Es fällt mir gerade so auf, dass das eigentlich auch ganz schön ist.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Jetzt, wo du dein Café schon angesprochen hast, ne? Also ich wiederhole es gerne nochmal, weil ich es so, so cool finde. No Milk Today in Berlin-Kreuzberg. Und die Frage dazu lautet, Eva, du betreibst ein veganes Café in Berlin-Kreuzberg. Ist das so cool, wie es klingt?
Das ist es.
Juhu!
In der Tat.
Indeed.
Ja.
Erzähl mal, wie bist du auf die Idee gekommen? Was kann dein Laden so?
Ja, ich wollte immer schon einen eigenen Laden haben. Also schon als Kind fand ich die Idee immer total schön, so was Eigenes zu haben und irgendwie so GästInnen zu bedienen oder was zu verkaufen. So eine kleine Ladentheke, das war immer so meine Vorstellung. Aber ich wusste ganz lange nicht genau, was soll das werden. Also was will ich verkaufen oder was will ich machen. Und Da brauchte ich auch erstmal eine Weile für. Also ich glaube, die wenigsten machen sich mit Anfang 20 oder so schon selbstständig. Also ich war erstmal ein bisschen auf der Suche, habe studiert, war viel im Ausland. Und dann hatte ich aber irgendwann den Impuls. Da war ich dann aber auch schon 30. So. Da war ich eine Zeit lang in Peking. Und da bin ich irgendwie interessanterweise so ein bisschen in so eine Startup-Community irgendwie reingekommen. Und da war ich dann so inspiriert, dass ich dachte, ja, wenn ich zurück in Berlin bin, dann mache ich wirklich einen Laden auf. Und weil ich zu der Zeit selber vegan wurde, hat sich das dann so ergeben. Und dann habe ich gedacht, okay, ein veganes Café, davon gibt es noch nicht so viel. Das war halt damals 2013, war das interessanterweise noch viel weniger, also auch in Berlin echt noch nicht so verbreitet. Ja, und dann habe ich damals so GründerInnen-Workshops mitgemacht. Und da wurde meine Idee als zukunftsweisend, keine Ahnung, Erfolge. Ja, ich weiß, es nannte sich irgendwas mit so Zukunft. Also es war eine gute Prognose für die Zukunft, dass das zum Erfolg führen könnte. Irgendwie die Stadt hatte halt kein Interesse an dem 100. normalen Café oder so. Und dann, dann habe ich Unternehmensberatung geschenkt bekommen für meine gute Business-Idee sozusagen. Und damit habe ich dann, bin ich dann auf Location-Suche gegangen und dann habe ich es einfach gemacht. Also dann, hatte auch keine Vorerfahrung oder so. Ich habe es dann einfach gemacht.
Klappert denn hier so?
Ja, wieder jemand mit Lasten.
Wieder so ein Lasten. Diese Lasträder sind echt
super. Das haben wir alle.
So, was hat der denn da wohl drin?
Bierkisten.
Ach, Bierkisten.
Keine Kinder.
Okay, also wenn bei uns Menschen mit diesen Rädern rumfahren, sitzen da Kinder oder Hunde drin. Aber gut, Bierkisten hätte ich auch selber drauf kommen können. Wie praktisch. Wie unglaublich clever.
Ja.
Ja, klasse. Und ich wollte gerne gleich, ihr habt bis 18 Uhr auf, ne? Ich wollte gerne hier gleich was essen. Was ist deine Empfehlung so in dem Café No Milk Today? Was esse ich hier am besten?
Also die Bagels. Die gibt es wirklich seit Tag 1 haben wir das Rezept auch null verändert, weil die so beliebt sind. Die toasten wir dann immer so. Da ist Räuchertofu drin und so eine leckere Basilikumcreme und süßer Senf. Macht das nochmal so ein bisschen deftiger und eben Salat, Tomaten und so weiter. Dann haben wir immer glutenfreie Quiche. Auch, ich glaube, heute auch eine, das ist eine Quiche Lorraine, so mit Lauch und Räuchertofu. Und genau, da gibt es Salat dazu. Das würde ich, glaube ich, so eins von diesen beiden sagen.
Dann nehme ich beides.
Nein,
sehr gut. Ich habe auch noch gar nichts gegessen, wobei dieser goldene Smoothie auch wirklich sehr sättigend ist. Du merkst, ich kann den auch nicht langsam trinken.
Nee, man kommt kaum weiter.
Ja, aber Vitamine sind genau das Richtige. Also wenn man so ein paar Stunden wie eine Blöde durch Berlin läuft, ohne zu wissen, wohin, ist das genau das Richtige, jetzt so ein paar Vitamine in das zu haben. Hast du noch eine Frage auf deinem Zettel, den du nicht findest?
jetzt wo wir bei vegan angekommen sind, jetzt weiß ich es auch wieder.
Vielleicht habe ich einen Zettel bei mir. Ich guck mal. Nee.
Ja. Genau. Mich interessiert, ob du, ob deine Familie vegan freundlich lebt.
Wir essen keine Veganer, falls du das meinst.
Du hattest mir erzählt, dass es da, dass dein Sohn sich da so interessiert.
Genau, das hatte ich schon ein bisschen angeteasert, weil es sich ja total anbietet. Ja, also mein Sohn ist 5 und generell ein Mensch, der sehr interessiert an der Welt ist, auch am Weltgeschehen und eben auch daran, wo bestimmte Produkte herkommen. Und er hat schon sehr, sehr früh gefragt, wo Fleisch herkommt. Also wir haben schon immer, also meine Frau und ich haben eigentlich auch schon vor, ich weiß nicht, 10 Jahren oder was, nahezu vegetarisch uns ernährt, aber immer mal, wenn, weiß nicht, von unserer Tochter ein bisschen was übrig war oder so, bevor wir es weggeschmissen haben, sie hat recht gerne Fleisch gegessen, dann habe ich die Reste gegessen und so, und wenn wir mal in einem Restaurant waren, haben wir auch Fleisch gegessen, aber seit vielen Jahren essen wir schon gar kein Fleisch mehr, und seit er jetzt anfängt, solche kritischen Fragen zu stellen, verzichten wir auch weitestgehend auf tierische Produkte, weil er da wirklich total straight ist. Ne? Also er klärt auch die Kinder in seiner Kindergartengruppe auf. Er ist der Einzige, der bei Kindergeburtstagen keinen Kuchen isst. Also obwohl wir das nicht von ihm erwarten oder ihn irgendwie dazu drängen oder so. Aber er fragt ganz genau nach, sind da Eier drin, ist da Milch drin? Was für eine Milch ist da drin?
Das ist absolut faszinierend, dass er das mit 5 schon macht.
Ja, und er hat mit 4 schon damit angefangen. Also er hat sich dann noch immer weiter spezialisiert. Und natürlich macht er auch mal Ausnahmen. Also er ist 5, ne? Also wenn ein Schokoriegel ihn dann total anlacht, dann vergisst er auch mal ganz kurz, dass er sich vegan ernähren möchte. Aber das ist sein ganz, ganz großer Wunsch. Das ist ihm enorm wichtig und er klärt auch auf. Also er geht auch wirklich zu anderen Kindern und erklärt ihnen, wo die Salami herkommt. Und finde ich auch ganz faszinierend. Er ist eine ganz starke Persönlichkeit und eben auch auf diesem Gebiet. Und also am faszinierendsten finde ich, dass es sehr wenig von uns kommt. Also
ja, das finde ich auch so krass.
Ja, also ich halte uns auch für moralisch integer und wir achten auch auf die Herkunft von Lebensmitteln und engagieren uns auch im Tierschutz und so weiter und so fort. Aber dass er so einen Biss auch hat, ne, und da einfach so dran bleibt, finde ich schon echt krass, weil das einfach so aus ihm kommt.
Ja.
Also er hat nicht meine Gene, muss ich vielleicht dazu sagen. Also ich bin nicht so straight wie er das ist, aber der hält das knallhart durch. Und das Schöne ist, das färbt natürlich auch auf die ganze Familie ab.
Klar.
Also auch unsere Tochter, die ist jetzt 8, ne, mein Sohn wie gesagt 5, hat dann irgendwann angefangen, Fleisch jetzt auch gar nicht mehr, ne, auch schon von einer ganzen Weile. Also inzwischen ist die ganze Familie komplett vegetarisch und auch nahezu vegan. So, ja.
Wow, was er da alles erreicht hat seinen 5 Jahren. Das finde ich total toll.
Aber er liebt es auch, auf Demonstrationen zu gehen und Plakate zu basteln und sich da irgendwie einzubringen und so. So Teilhabe ist ihm ganz, ganz wichtig. Und er hat auch gerne Recht. Also er diskutiert auch gerne über seine Themen und
Aber ist es manchmal schwierig, dass, ich finde das manchmal problematisch, dass dann Menschen, die Fleisch essen oder eben tierische Produkte, dann in den Augen der Kinder halt vielleicht dann irgendwie, wie soll ich das sagen, also dass sie, meine Tochter fragt mich dann ganz oft, ja, aber warum essen Opa und Oma das denn und so, und man möchte ja nicht, dass die da jetzt irgendwie bei, so in so einem schlechten Bild bei denen stehen, ne? Das finde ich nicht so einfach.
Finde ich auch ganz schwierig. Also zumindest bei meinem Sohn ist das so, der hat nicht so einen Filter eingebaut, dass er merkt, okay, das könnte jetzt auch jemanden verletzen oder ich könnte dadurch irgendwie unangenehm wirken oder so.
Ja.
Das hat er nicht. Also wir sagen immer solche Sachen wie, jeder darf es selbst entscheiden.
Mhm.
Ja, deine Entscheidung ist gut und richtig und das darfst du so machen und auch, egal ob zu Hause oder im Kindergarten oder auf dem Kindergeburtstag, das ist deine Entscheidung, ne, und es ist dein Körper und wir finden das gut, aber wenn andere das anders machen, musst du das auch akzeptieren.
Ja,
ne?
So machst du auch. Ja,
genau. Aber es ist natürlich immer eine Gratwanderung. Ne? Also zum einen möchten wir, dass er informiert ist und alle Dinge, die ihn interessieren, erklären wir ihm auch. Aber gleichzeitig sagen wir damit natürlich so ein bisschen durch die Blume, aber erzähl es nicht Oma und Opa, wenn du da bist. Ne? So, ne, was du jetzt gerade über den Schlachtbetrieb gelernt hast oder so. Ne? Also das sind ja auch so Infos, mit denen man vorsichtig sein muss. Aber wenn er fragt, dann kriegt er halt auch die Informationen. Und da muss er dann halt so noch ein bisschen lernen, mit umzugehen.
Klar.
Aber meistens geht es.
Das finde ich echt richtig toll. Also, genau.
Ja, es war, ich weiß noch, als wir dann von ihm die Aufgabe bekommen haben, das auch im Kindergarten kundzutun, dass er sich jetzt vegan ernährt,
super.
Denn die frühstücken da ja auch gemeinsam und so weiter. Ne? Das war ganz schön schwierig. Also bis die ErzieherInnen dann gecheckt haben, was jetzt alles vegan ist. Also die mussten sich dann auch erstmal damit beschäftigen.
Mhm.
Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten gedacht haben, das kommt irgendwie von uns, ne? dass wir das erwarten und uns auch vegan ernähren. Ne? Aber es war wirklich der Wunsch unseres Kindes und es hat lange gedauert, bis dann wirklich auf der Frühstücksliste auch die Sachen standen, die er essen möchte und war nochmal echt tricky. Also da hat er auch ganz schön viel Frustration erfahren. Ne? Also wenn er dann als Einziger da dann nicht das Essen bekommt, was er gerne hätte und alle anderen essen ganz normal. Das, aber ich finde es echt sehr beachtlich, wie er das so durchzieht.
Finde ich auch. Und zum Glück gibt es jetzt auch so eine Entwicklung, das ist mir in den Kitas auch aufgefallen, dass ganz viele zumindest Milchalternativen inzwischen...
bei uns gar nicht.
Ach ja, dann ist das vielleicht auch so ein Berliner Ding.
Ja.
Ne? Weil hier ist so inzwischen Hafermilch und so ist total normal. Also dass es einfach gar keine Kuhmilch dann auch mehr gibt. Und damit machen sie es in der Kita sich manchmal da dann auch leichter, weil viele andere Kinder haben dann eine Laktoseintoleranz oder irgendwelche Allergien und dann gibt es bei uns in der Kita sowieso nur noch Milchreis aus Kokosmilch oder so. Und das vertragen halt alle dann.
Ja, ja. Ja. Das haben übrigens ganz lange so viele Leute in unserem Umfeld gedacht, dass unser Sohn eine Unverträglichkeit hat. Ne? Also die haben das gar nicht so auf vegane Ernährung irgendwie zurückgeführt und dachten, der verträgt das nicht. Ne? Fand ich auch ganz interessant, dass so ein Zwerg das einfach nicht zugetraut wird, dass er so einen eigenen Kopf hat, was seine Ernährung angeht.
Voll.
Aber ja. Ach, mal schauen, wie es weitergeht.
Ja.
Ich werde ihm auf jeden Fall hier gleich ein Souvenir aus deinem Café kaufen.
Total
da freut
gerne.
Er sich bestimmt. Ja. So, ich gucke mal auf meinen digitalen Zettel. Ne? Ja, lass uns noch mal kurz zurückschwenken zu Queerness und Familie. Gibt es so ein Klischee oder ein Vorurteil, was du so in unserer queeren Bubble so gar nicht mehr hören möchtest oder was auffällig ist für dich?
Ja, also ich finde es auffällig, dass diese, also zumindest ich kann es jetzt hauptsächlich unter Familien sehen, wo es einfach zwei Mütter gibt oder eine Mutter, wie jetzt in meinem Fall, dass dieses Thema Vaterfigur häufig ungefragt bewertet wird.
Ah, okay.
Also das erlebe ich sehr oft, dass also in meinem Fall, dass dann so KinderärztInnen oder so regelrecht aufatmen, wenn sie hören, dass es einen aktiven Vater gibt, dass die dann sagen, ach, das ist aber schön, dass das Kind trotzdem Kontakt zu seinem Vater hat oder dass das seinen Vater kennt oder so. Und die meinen das und dann irgendwie nett, aber ich denke dann manchmal, okay, was wäre, wenn es jetzt nicht so wäre? Und
ja.
Wir haben auch, also in der Kita gibt es zum Beispiel auch ein Kind, das ist gar keine queere Familie, aber der Vater lebt halt in Australien und irgendwie muss sich das Kind, also geht es da dann auch immer ständig drüber, ach, der Vater ist aber so weit weg und das ist aber ja so schlimm und so. Und dann denke ich immer so, das sind irgendwie so ungefragte Bewertungen.
Mhm.
Und ich werde auch häufig gefragt, wenn es um andere queere Familien geht, die ich kenne, werde ich häufig von außen auch, wie haben die das denn gemacht? Und ich habe halt das Gefühl, dass anonyme Samenspenden, das ist immer sozusagen so das... So,
das ist das Schlimmste,
wo,
ne?
Ja, das ist das Schlimmste, wo dann irgendwie so die heteronormative Gesellschaft sagt, aber... Und ich finde das irgendwie, das stört mich eigentlich mit den Jahren immer mehr, weil ich mir denke, die Eltern werden sich da selber genug Gedanken drum gemacht haben. Also das macht ja niemand leichtfertig. Das passiert nicht einfach so und das ist irgendwie eine Entscheidung und ich denke mir inzwischen wirklich so, hey, wie nennt man das? Kehrt mal vor eurem eigenen in eurem eigenen Vorgarten oder was? Weil
in eurem eigenen Vorgarten?
Wie nennt man
vor
das?
Vor eurer eigenen Tür ist das. Warum sollte ich einen Vorgarten kehren? Macht man das in Berlin?
Ich glaube, meine Oma hat das immer gemacht.
Echt? Wirklich?
Witzig, aber ich bin bei so Sprichwörtern immer ein bisschen falsch.
Das ist lustig.
Kehrt vor eurer eigenen Haustür.
Tür. Ja, ja. Ja.
In eurem eigenen Vorgarten. Genau, weil das finde ich halt einfach nach wie vor anstrengend. Also klar gibt es da ganz viele verschiedene Meinungen zu, aber diese ungefragten Bewertungen, das weiß ich nicht, das sorgt auf jeden Fall nicht für mehr Akzeptanz, wenn das immer wieder so gesagt wird.
Ja, das stimmt. Ich glaube, dass das generell im Familienumfeld ein Problem ist, weil, glaube ich, jeder zu jeder Familienkonstellation eine Meinung hat. Ne? Also wir queeren Familien sind da, glaube ich, sehr besonders betroffen, weil es da einfach noch viele KritikerInnen gibt. Aber ich kenne das auch aus meinem Umfeld von Eltern, die Mann und Frau sind, wo dann daran rumgemäkelt wird, dass er zu spät nach Hause kommt oder dass sie ja trotzdem arbeiten geht, obwohl sie sich ja eigentlich um drei Kinder kümmern und sowas. Ne? Also jeder gibt da irgendwie ungefragt seinen Senf dazu und wir bieten da natürlich eine besonders große Angriffsfläche, denn bei uns ist halt ziemlich wenig Bilderbuchfamilie, ne? Und das scheint den Leuten immer mal wieder einen Kommentar zu entlocken. Mich kotzt es auch voll an.
Ich glaube, es ist wirklich, ich verstehe die Neugier der Leute, weil das ist ja auch immer interessant, mal so was zu erleben, was vielleicht nicht so dem eigenen kleinen Horizont entspricht oder so, aber ich denke mir wirklich dann immer aus welchem, sozusagen, woher nimmst du dir dieses... Das klingt ja so, als ob die Leute selber in der perfekten Welt leben. Mhm. Und ich denke dann immer, aber was ist denn, als ob jetzt irgendwie alle Familien mit Vater, Mutter, Kind da jetzt irgendwie irgendein perfektes Bild verkörpern würden. Ne? Aber gut, das ist ja irgendwie so eine Never-Ending-Story.
Ja, aber ich kenne das von mir auch, seit ich selber Mutter bin ich da auch viel... empfindlicher, ja, empfindsamer geworden, was solche Sprüche angeht. Ich glaube, als ich die Sprüche, die Diskriminierung einfach nur auf mich, oder was heißt nur, aber sie, ja, auf mich bezogen habe, das tut natürlich auch weh und das habe ich auch registriert und fand es natürlich ganz schrecklich. Aber seit ich Mutter bin und es nicht nur mich, sondern meine ganze Familie, vor allem meine Kinder betrifft, ist das für mich nochmal eine ganz andere Nummer. Ne? Aber gut, das ist ja einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache, ja, ne? Um mal ein bisschen auf die Brause zu hauen. Genau, ja.
Aber es ist alles, also ich habe das jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr oft erlebt oder so, aber das ist halt, wenn so das Ding, was mir so am ehesten negativ auffällt, muss ich sagen.
Mhm. Zu mir hat mal, als wir unsere Tochter geplant haben, wir haben einen privaten Spender, also wir kennen den Vater auch. Und
ein Glück.
Ne? Deswegen erwähne ich es nochmal. Genau. Und haben mittels Bechermethode unsere Kinder gezeugt. Und als ich das im Vorfeld einer lesbischen Freundin erzählt habe, sagte sie, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht deinem Kind später erzählen, es ist aus einem Becher. Ich so, was? Das Kind ist nicht aus dem Becher, ne? Das Kind ist, also der Becher ist das Interface und was schlägst du denn vor? Und da hat sie tatsächlich gesagt, ja, dann lass den doch einmal drüber.
Oh Gott, das ist so schlimm. Das ist so eklig. Oh, das ist einfach so krass. Ja, stimmt, aber das ist ja auch so ein Ding, dass in den Köpfen der, der anderen, dass manchmal dann geht so ein Kopfkino an.
Ja.
Wie haben die das wohl so, ne? Und war da wohl... Ja, das ist auch ganz cool, wenn man da ein paar schlagfertige Sprüche irgendwie drauf hat. Ja, stimmt schon.
Ja, nur das fand ich auch so. Also erstmal, dass es eine lesbische Frau war, die mir das gesagt hat, finde ich bis heute total krass.
Total.
Aber auch, dass der Sexualakt offenbar jetzt entscheidend dafür ist, ob ich ein glückliches Kind habe und eine gute Familie nachher gründen kann und so weiter und so fort. Also das fand ich total Banane, ne? Aber
ich merke auch, dass ich da ein bisschen empfindlich bin, wenn es wirklich so um dieses Thema Zeugung geht. Da möchte ich auch keine Bewertungen von anderen hören. Und also ganz ehrlich, als ob das jetzt in anderen Familien, in heteronormativen Familien dann immer der ultimative Akt der Liebe gewesen ist.
Die sind ja nicht dabei, Eva, vielleicht ja doch.
Ja, genau so. Also die machen das doch. Meine Frauenärztin hat auch mal gesagt, ach, wissen Sie, ich empfehle die Bechermethode jetzt auch ganz vielen Heteropaaren.
Ach, wirklich?
Ja, das hat die mir erzählt. Die meinte so, dass sie mal ein Gespräch mit einem Mann hatte, der gesagt hat, ihn stresst das so mit diesem blöden Eisprung, ja, Tracking und Sex nach Plan und so. Und dann hat sie gesagt, machen Sie doch einfach die Bechermethode. Und die waren wohl total interessiert daran. Aha. Und haben das dann, und immer wenn ich das Leuten erzähle, finden die das total absurd. Aber ich finde, wenn man mal drüber nachdenkt, dieses Paar hat ja natürlich trotzdem weiterhin Sex gehabt.
Ja,
aber die haben
entspannt.
Das so losgelöst.
Ja.
Und
ja,
haben halt, wenn sie vielleicht an dem einen Tag nicht wollten, haben sie halt die Bechermethode gemacht. Das fand ich eigentlich ganz witzig.
Ja, das finde ich toll, weil, also ich meine, du kennst es ja auch, ne? Also wenn man so auf den Eisprung achtet, dann setzt man sich ja auch selber unter Druck und so und muss dann ein bestimmtes Timing einhalten. Und ich fand es auch ganz entspannt, dass ich dann nicht noch irgendwie genötigt war, sozusagen da jetzt auch den besten Sex ever zu haben. Ne? Das ist dann als On-Top-Programm, kann man das ja immer noch machen. Aber da habe ich auch so drüber nachgedacht, ob das für Männer nicht total stressig ist. Natürlich ist es das oder kann es sein. Ne? Also Empfehlung für alle Heteropaare, Bechermethode.
Einfach mal ausprobieren.
Ja, genau. Ja, aber cool, dass die Frauenärztin da auch mit eingestiegen ist, sozusagen. Also nicht mit eingestiegen, sondern den Tipp gegeben hat. Finde ich cool.
Ja, und ich habe inzwischen auch Familyship an Heteros empfohlen.
Ja, klar.
Also, ist ja auch, können sich ja alle melden, aber ich glaube, viele haben das halt überhaupt nicht auf dem Schirm und denken, also viele bewundern dann immer die Modelle, die queere Familien so haben und sagen dann immer so, also für Heteros ist das oft so, wenn die Single sind, ja, dann gibt es keine Chance, ein Kind zu kriegen. Mhm. Oder wenn sie irgendwie in einer Beziehung sind und einer von beiden möchte vielleicht gar nicht unbedingt Eltern werden oder so. Und wenn sie dann einmal ihren Horizont erweitern, dann sind sie total fasziniert, was es alles für Möglichkeiten gibt.
Ja.
Also,
ja, also Familyship ist da auf jeden Fall auch meine Empfehlung. Also die Plattform ist ursprünglich aus der Queerness heraus entstanden. Mhm. Also die beiden Gründerinnen darf ich jetzt hier, glaube ich, ausplaudern. Ich glaube, sie hat selber auch ausgeplaudert. Die waren damals selber ein Paar mit Kinderwunsch und haben deswegen diese Plattform ins Leben gerufen. Aber inzwischen ist es längst so, dass dort auch heterosexuelle Männer sich angemeldet haben und eben den Partner, die Partnerin für den Kinderwunsch suchen. Genau, also Grüße gehen raus an Familyship. Ihr seid cool. Jo.
Ja.
So, ich trinke noch mal meinen goldenen Smoothie.
Die ist kalt. Aber ich gewöhne mich auch langsam dran.
Du bist auch ganz tapfer. Ich habe gerade am Anfang zu Eva gesagt, dass ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe HörerInnen, ich kann ganz schlecht zusehen, wenn Menschen frieren, im Speziellen Frauen. Wir sitzen hier jetzt mit so dicken Decken, aber so Kälte ist nicht so deins, ne?
Noch nie gewesen. Aber ich gewöhne mich gerade dran.
Ja, brauchst du gar nicht. Wir sind ja jetzt gleich fertig. Oder hast du deinen Zettel gefunden? Hast du noch eine Frage an mich?
Nee, irgendwie im Gespräch haben wir, glaube ich, jetzt schon, hast du eigentlich alles beantwortet.
Boah, hab ich's drauf.
Ja.
Ohne die Fragen
wirklich
zu kennen.
Naja, ich habe nur noch eine, die aber vielleicht so gar nicht reinpasst.
Das sind die besten. Raus damit.
Das ist nämlich eine Frage, die habe ich gestern in einem anderen Kontext irgendwie gehört und habe gedacht, das ist super interessant. Nämlich, ob du manchmal, also ich vermute ja, dass du happy bist mit deinem Leben. Und ob du dich aber manchmal in so ein anderes Leben so träumst. Also, dass du dir manchmal so ein Alternativleben vorstellst. Dass du dir so vorstellst, das kann ja auch mit deiner Familie sein, aber so, dass ihr irgendwo ganz woanders lebt oder dass du so einen ganz anderen Beruf hättest oder, weißt du, wie ich meine? So ein,
boah, das ist jetzt aber eine krasse Frage.
Ja, eben.
Mal überlegen.
Musst du nicht beantworten.
Nein, das ist ja interessant, so, ja. Aber schwierig, sehr schwierig.
Ich glaube, manche hätten jetzt vielleicht spontan Antwort. Ich glaube, es gibt Leute, die so ein, ja, so ein, wie so ein Lebenstraum haben. Das ist ja bei manchen dieses, ich möchte in Südfrankreich, in einem kleinen Dorf, in einem Fachwerkhaus leben oder so.
Also es war wirklich immer mein, oder nicht immer, aber schon sehr lange mein Wunsch, Mutter zu sein. Ich glaube, ich hätte auch ein glückliches Leben geführt, wenn ich nicht Mutter geworden wäre. Aber das ist wirklich so das Einzige, von dem ich jetzt so sagen würde, das war wirklich ein sehr, sehr tiefer Wunsch von mir. Und ansonsten bin ich, glaube ich, ganz gut darin, mich treiben zu lassen. Ich stehe auf Langzeitbeziehungen. Also das ist immer wieder herausfordernd und birgt auch viele, ja. Also man lernt auch viel über sich selber und da wünsche ich mir aber sehr, dass das funktioniert. Aber selbst wenn das irgendwann nicht mehr der Fall sein sollte, geht es mir gut. Und so beruflich und so, da gucke ich mal, was noch kommt. Also da bin ich auch ganz zufrieden. Ich habe für mich selber so erkannt, ich habe vor anderthalb Jahren habe ich einen Jobwechsel vollzogen. Oder sagt man das so? Also ich habe einen Job gewechselt und bin seitdem viel zufriedener. Also habe sozusagen Gehalt gegen Wohlbefinden getauscht und mache jetzt, dachte ich auch, ne, es wird mal Zeit.
Ja.
Habe jetzt weniger auf dem Konto, dafür mehr im Herzen und
Das ist aber auch eine tolle Entscheidung, die sich viele niemals trauen würden. Aber das ist ja auch eine achtsame Entscheidung.
Absolut. Und das war genau richtig. Natürlich bin ich auch privilegiert, ich konnte mir das erlauben, weil wir beide berufstätig sind, aber trotzdem war es eine große Entscheidung, die ich getroffen habe und das war super und deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, dass ich gerne ein Parallelleben hätte oder sowas, weil ich sehr zufrieden bin.
Aber das ist total schön, also
ja,
richtig toll.
Wie ist es denn bei dir? Hast du noch, also Kind Nummer 2 ist jetzt ganz, ganz oben, denke ich mal, auf der Wunschliste, aber gibt es bei dir noch was?
Nee, ehrlich gesagt, nee. Also das, was du jetzt gesagt hast, würde ich so bestätigen. Also ich bin auch sowieso jemand, die, wenn sie dann Träume hat, die auch sozusagen real werden lässt. Und deshalb habe ich selten was, von dem ich denke, oh, das muss jetzt unbedingt noch und wer weiß, ob ich das schaffe oder so. Also nee, ich habe ja schon auch beruflich auch wirklich schon selber mir sozusagen was ausgedacht, was mir Spaß macht. Und,
ja, stimmt.
Genau, und deshalb bin ich auch. Also ich würde jetzt auch so nichts ändern. Ja.
Boah, sind wir glücklich.
Ja, es ist irgendwie ein bisschen komisch, ne?
Ich möchte jetzt auch gar keine Frage mehr stellen. Es kann nur noch schlechter werden.
Stimmt.
Ne? Liebe HörerInnen, ihr wart dabei bei unserem Blind Date in Berlin-Kreuzberg bei No Milk Today. Eva war heute hier, oder ich war bei Eva. Und ich bestelle mir jetzt die Quiche und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das hier hört. Und gerne dürft ihr No Milk Today und auch Gay Mom Talking auf Instagram folgen. Habt ihr sonst noch was, wo man euch belästigen kann?
Ja, ich glaube, Instagram ist so das, was am ehesten, ja, sich am ehesten angeht.
Genau, ich glaube, mit Unterstrich geschrieben, No Milk Today. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich mir auch nicht.
Guckt aber einfach in die Show Notes. Ja, ich verlinke das ja
No Milk Today,
ne?
Berlin.
Ja, das findet ihr. Und kommt auf jeden Fall mal hier hin. Der Smoothie ist super, der goldene. Und ich teste jetzt den Rest der Karte durch. Macht's gut. Vielen Dank, liebe Eva. Und ja, tschüssi.